Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Da sitzen wir wieder zusammen, Raffi.
Jawohl.
An diesem verschneiten Sonntagabend. Was hältst du von dem Schnee?
Ich wurde heute ein bisschen, wie soll ich sagen, nostalgisch wehmütig.
Weil du keinen dicken Schneeanzug mehr hast und weil du keinen Schlitten hast?
Das auch, ja. Aber weil ich dachte, vielleicht ist das letzte Mal, dass wir so winterlich den Winter so sehen.
Oder vielleicht wird der Winter noch mehr.
Nee, ich meine so über die nächsten 10 Jahre, 20, 30 Jahre gesehen.
Ach so, okay. Wegen Klimawandel oder was?
Jo.
Aber es kann doch auch dazu führen, dass die Wetterverhältnisse krasser in jede Richtung werden, oder?
Ich glaube, wenn der Golfstrom aufhört, dann haben wir hier richtig Winter. Aber das weiß ja niemand so genau, glaube ich, wie das ist. Also, beziehungsweise ich weiß nicht, wie da der Stand der Wissenschaft ist.
Okay, aber ich habe auch heute noch nostalgisch drüber nachgedacht und gedacht, boah, echt geil, nochmal so richtig im Schnee wandern zu gehen. Aber ich war traurig, dass ich nicht rodeln gegangen bin.
Das glaube ich dir.
Pro-Tipp, sich so eine Aldi-Tüte nehmen, die mit diesem Gefrierfach-Ding innen drin, also mit diesem silbernen, weißt du, welche ich meine?
Ja.
Und dann da mit dem Berg runter, aber ich garantiere für keine Verletzungen, wenn man das macht. Das geht nämlich ab wie Schmitzkatze. Ja, wir wollten auch nochmal Danke sagen für die große Teilnahme an unserem Live-Video auf Instagram. Das haben wir auch gespeichert. Ihr könnt euch da nochmal Raphaels Ofenkäse-Fauxpas angucken. Also ich habe echt gedacht, er hätte das mit Absicht gemacht, aber RIP an den Ofenkäse auf jeden Fall. Wie hat es dir gefallen mit den ZuhörerInnen?
Ich fand es schön, sich ein bisschen auszutauschen, ein paar Eindrücke zu bekommen, wer uns so folgt, weil ich komme das ja so im Alltag nicht so mit. Und nee, ich fand's super.
Ich glaube, die Leute haben sich auch gefreut, dich mal präsenter zu sehen. Also gibt uns gerne Rückmeldung, wenn wir das nochmal öfters machen sollen. Mir hat's echt Bock gemacht, muss ich sagen. Und ich habe jetzt auch Bock, dir heute einen neuen Fall zu präsentieren und denen, die uns da draußen zuhören. Es wird heute mal ein ganz anderer Fall in eine ganz andere True-Crime-Richtung. Aber ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Abwechslung rein.
Okay.
Wir beschäftigen uns heute nämlich mit dem Leben der Belle Gibson. Und viel will ich eigentlich gar nicht vorweg sagen. Und ich fange einfach mal an, euch den Fall zu präsentieren. Australien 2014. Seit 6 Monaten ist das Leben der damals Mitte 30-jährigen Kylie nicht mehr dasselbe. Kylie verbringt ihre Zeit in weißen Krankenhauszimmern, sieht Ärzte und Ärztinnen mehr als ihre eigenen Freunde und lernt Menschen mit dem gleichen Schicksalsschlag kennen. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Ich muss doch kämpfen für Jake, Lachlan und Sam. Kylie ist zum Zeitpunkt der Diagnose Mutter von 3 Kindern und hat einen liebevollen Partner namens Chris an ihrer Seite. Bei Kylie wurde vor kurzem Lymphdrüsenkrebs festgestellt, der sofort behandelt werden muss. Die Liste der Nebenwirkungen der Chemotherapie sind lang. Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Schläfrigkeit sind nur einige der Symptome, die Menschen erleben, wenn dem Krebs entgegengewirkt werden soll. »Kennst du eigentlich diese Belle Gibson?«, fragt sie ihre Freundin Susie, die sie aufmuntern wollte, ohne Hintergedanken dabei zu haben. »Sie hatte auch einen Hirntumor. Vielleicht tut es dir ja gut, dir mal das Profil anzuschauen, um ein bisschen Hoffnung zu bekommen.« Es dauert nicht lange, bis Kylie im Internet den Namen in die Suchleiste eingetippt hat und auf das perfekt hergerichtete Instagram-Profil der australischen Wellness-Bloggerin stößt. Mehr als 300.000 FollowerInnen folgen der hübschen Frau mit den dunkelblonden Haaren und den dunkelbraunen, ründlichen Augen. In jedem Beitrag sind Tausende von Komplimenten zu finden. Kylie erinnert sich. Belle war wunderschön. Sie war erfolgreich und eine Inspiration für so viele Menschen. Sie war das ultimative Ziel. Außerdem war sie auch Australierin und ich fühlte mich ihr verbunden. Belle Gibson verfolgte in ihren sozialen Netzwerken folgendes Ziel. Mit ihrer eigenen Geschichte wollte sie Menschen helfen, sie inspirieren und ihnen Alternativen zeigen. Belle Gibson nimmt ihre Follower und Followerinnen mit auf ihre persönliche Reise und berichtet, wie sie ihren inoperablen Hirntumor durch gesunde Ernährung geheilt hat. Kylie schaut sich im Spiegel an, nachdem sie stundenlang auf Belles Instagram scrollte. Belle mit den langen Haaren, dem rosigen Gesicht und dem ansteckenden Lachen. Und sie, blass, kaum mehr Haare auf dem Kopf und kurz davor, ihre 18. Lumbalpunktion zu bekommen. Belle verkörperte die Freiheit vom Krebs. Ein weit entfernter Traum, denkt Kylie. Aber was ist, wenn ich immer alles falsch mache und sie alles richtig macht, grübelt Kylie. Ich sterbe innerlich. Es wird immer schlimmer. Mit jeder Behandlung geht's mir dreckiger. Und sie ist da draußen und lebt ein wunderbares Leben. 2013. Das Jahr, in dem die Wellnessindustrie boomt. Immer mehr FitnessbloggerInnen werben für die Transformation deines Lebens. Goji-Bären, Chiasamen und diverse Detox-Tees landen in vielen Online-Warenkörben, die von InfluencerInnen beworben werden. 2,8 Trillionen Euro weltweit ist der Wert der Wellnessindustrie. In einem Buch von Belle heißt es: Ich empowerte mich selbst, mein eigenes Leben zu retten. Durch Ernährung, Geduld, Willenskraft und Liebe. Kylie ist überzeugt. Sie möchte ihr eigenes Leben auch in die Hand nehmen. Kauft sich Belles erfolgreiches Kochbuch und die dazugehörige App namens The Whole Pantry, die super erfolgreich war und von Apple Inc. unterstützt wurde. Wenn Chemo mir nicht hilft, dann vielleicht gesunde Ernährung, dachte Kylie. Wenn es bei ihr funktioniert, dann doch auch hoffentlich bei mir. Doch zwischen den beiden gibt es einen kleinen, signifikanten Unterschied. Kylie ist an Krebs erkrankt. Belle Gibson hat keinen Krebs, keinen Hirntumor und hatte diesen auch niemals gehabt. Annabelle Natalia Gibson wurde am 8. Oktober 1991 in Australien geboren. In Interviews erklärt Belle, dass sie ihre Familie bereits mit 12 Jahren verlassen habe und bei einem Freund der Familie lebte. In einem weiteren Interview deklariert Belle ebenso, dass sie einen Bruder namens Nick hat, der im Autismus-Spektrum lebt und sie sich immer in ihrer Kindheit um ihn kümmern musste. Der Wahrheitsgehalt von Belles Aussagen generell ist aber eher immer anzuzweifeln, wie ihr jetzt nachher noch erfahren werdet. Belles Mutter gab der Women's Weekly an, dass ihr Sohn Nick keinen Autismus habe. Es gehe ihr um Aufmerksamkeit. Sie war schon immer so, sagt Natalie Del Bello, Belles Mutter. Nachdem sie aus der Highschool geflogen war, wurde sie zu Hause unterrichtet. Belle arbeitete nach ihrer Schulzeit für eine Catering-Firma. Im Jahr 2008 zog sie nach Perth, wo sie sehr aktiv in der Skateboard-Community war und dort auch eine gewisse Online-Präsenz hatte. 2009 wurde Belle mit 18 Jahren Mutter vom kleinen Oliver, der Vater ein Mann namens Clive. Ihre Wunder-App, The Whole Pantry, veröffentlichte sie mit 21 im Jahr 2013. Im ersten Monat wurde die App 200.000 Mal nach Veröffentlichung runtergeladen und wurde für Apple's Best Food and Drink App im Jahre 2013 nominiert. Es dauert nicht lange und ihr Erfolg der App trägt Früchte. Im Jahr 2014 erscheint Belles erstes Buch über ihre Erfahrungen mit gesunder Ernährung und der Heilung ihrer Krebserkrankung. Im Jahr 2015 haben die App und ihr Buch ca. 1 Million US-Dollar Gewinn gemacht. Die Social-Media-Sensation Belle Gibson ist die Erschafferin der weltweit ersten Gesundheits-, Fitness- und Lifestyle-App. Belles Book umfasst mehr als 80 neue leckere Rezepte, Gluten, Laktose und Maisfrei, die darauf abzielen, den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Als Teil ihrer Whole-Life-Philosophie gibt sie uns eine Menge Informationen darüber, wie man ein gesundes Leben mit Hilfe natürlicher Lebensmittel und Superfoods führen kann. So heißt es in einer Beschreibung des Buches. Doch das Buch geht tiefer. Es liefert nicht nur Healthy-Lasagne-Rezepte, sondern liefert auch die Geschichte ihres Leidens und wie sie es geschafft hat, sich von den Fesseln des Tumors zu lösen. Und der Krebs hatte bei Belle doppelt und dreifach zugeschlagen. Sie berichtet, dass sie nach ihrer Gebärmutterkrebsvorsorgeimpfung Blut-, Leber-, Uterus- und Nierenkrebs bekommen habe. Seit 2 Jahren sei sie stabil, der Krebs sei nicht mehr gewachsen und habe nicht mehr gestreut. Und das alles nur durch ihre gesunde Ernährung. Sie selbst habe all das, was die anderen durchgemacht haben, auch erlebt. Strahlentherapie, Chemos, Tabletten, die Übelkeit, das Erbrechen und die Müdigkeit. Bis sie sich entschlossen hat, sich davon zu lösen und ihren ganz eigenen Behandlungsplan zu schreiben. Auf der Facebook-Seite von The Whole Pantry schreibt Belle nachträglich noch über ihren Hirntumor. Das hatte sie ja fast vergessen. Die Leute sind begeistert von Belle. Sie ist für viele Menschen mit Krebserkrankung das große Vorbild und vor allem eins, ein Symbol der Hoffnung. Auf ihrem Blog berichtet Belle, wie sie mehrere Herzoperationen über sich ergehen lassen musste und dass sie währenddessen für eine Minute lang tot gewesen ist. Auch die Folgen eines anschließenden Schlaganfalls konnte sie mit ihren alternativen Heilmethoden, ausreichend Sport und gesunder Ernährung gut überwinden. Ach so, und natürlich das positive Mindset. Das muss natürlich auch noch stimmen, um die bösen Krebszellen ein für alle Mal zu vernichten. Auf Belles Körper ist keine einzige Narbe zu sehen. Keine am Herzen, keine an den Nieren und auch sonst wo nichts. Es gibt auch keine ärztlichen Unterlagen. Auf ihrem Insta-Account wirbt Gibson für Impfverbote, dem Konsum von unpasteurisierter Rohrmilch und der sogenannten Gerson-Therapie. Raffi, weißt du, was die Gerson-Therapie ist? Hast du davon schon mal gehört? Sonst erkläre ich dir mal ein bisschen was dazu, weil die ist hier jetzt für den Fall besonders wichtig.
Genau, erklär mal bitte.
Also die Gerson-Therapie, auch oft Gerson-Diät genannt, ist eine von dem deutschen Arzt Max Gerson, ursprünglich zur Behandlung von Tuberkulose entwickelte Therapie. Im Wesentlichen ist es eine Form einer einseitigen vegetarischen Diät. Und nachdem Gerson auch in die USA emigriert war, richtete er auch sein Augenmerk weg von der Tuberkulose und hin zur Krebserkrankung. Also wie man mit dieser Gerson-Diät quasi den Krebs besiegen kann.
Jetzt lass mich mal raten, es gibt keine wissenschaftlichen Studien, die belegen, dass diese Therapie über den Placebo-Infekt hinauswirkt.
Ja, komme ich jetzt gleich zu, aber ja. Die Gerson-Therapie nimmt für sich in Anspruch, als sogenannte Stoffwechseltherapie Toxine aus dem Körper zu eliminieren und das Immunsystem zu boostern. Als Wirksamkeitsbeweise werden hauptsächlich einzelne methodisch limitierte Fallbeschreibungen und qualitativen Interviews angeführt. Evidenzen aus kontrollierten Studien für eine Wirksamkeit liegen nicht vor.
Ja, also vielleicht nochmal an der Stelle, der Unterschied zwischen so Einzelschicksalen und klinischen Studien ist, man hat das ja bei Corona gehört, klinische Studien, das sind häufig halt zigtausende, die da untersucht werden oder mindestens hunderte, bei seltenen Erkrankungen mindestens Dutzende. Und wenn da halt irgendwie 5 Beispiele, wo das vielleicht was gebracht hat oder wo es zumindest jemand gesund wurde, der diese Gerson-Therapie gemacht hat, das heißt ja nicht mal, dass es die Therapie war, die ihm geholfen hat, dann hat das halt lange nicht die gleiche Aussagekraft wie eine klinische Studie, obwohl vielleicht die Emotionalität eines Einzelschicksals uns mehr berührt.
Ja. Und du bist bestimmt daran interessiert, was man bei der Gerson-Diät so machen soll oder nicht machen soll.
Jawohl, hau mal raus.
Also ich kann dir schon mal sagen, was du nicht essen darfst, wenn du das machen willst, ja? Oder was du machen sollst. Also Ernährungsempfehlung ist, die Nahrung muss fettfrei sein. Das heißt, die Pizza von vor 10 Minuten kannst du schon mal in den Müll werfen.
Scheiße.
Salzfrei und vegetarisch. Nicht erlaubt sind Avocados, Beeren, nicht selbst zubereitete Getränke, Gurken, Nüsse, Pilze, Ananas, Pfeffer und Sojabohnen. Gerson verbietet einerseits ausdrücklich Kaffee und Tee, empfiehlt aber, hör gut zu, Einläufe mit Kaffeezusatz. Und die sollen angeblich die Leber zur Entgiftung anregen. Also ich sag mal, wenn man mir so einen Einlauf mit Kaffeesatz, da trägt bei mir was anderes an.
Wie kommt der denn auf diesen Schrott? Also
es geht noch weiter. Empfohlen werden frisch gepresste Frucht- und Gemüsesäfte, bis zu 13 große Gläser täglich.
Das Einzige, was ich mache nach 13 großen Gläsern Gemüsesaft, ist auf dem Klo sein.
Getrocknete Schilddrüsenextrakte und Vitamin B12-Gaben. Die pflanzliche Nahrung in roher Form sollte aus biologischem Anbau stammen. Verbote beziehen sich zusätzlich auf Fluorid in Zahncreme und Gurgelwasser. Das Haarefärben, Dampfkochtöpfe, Saftpressen, Zentrifugen oder Mixer sind ebenso verboten zu benutzen. Neben der Gerson-Diät beinhalten manche auf ihn bezogene Therapiekonzepte auch Injektionen mit Kalbsleberextrakten, die teilweise zu Komplikationen führten.
Ja, ach.
Surprise, surprise. Ergänzt wird die Gerson-Diät mit der Einnahme verschiedener Nahrungsergänzungsmittel. Profitieren davon sollen Patienten und Patientinnen mit Migräne, Tuberkulose, Krebs, Fibromyalgie, Arthritiden und Diabetes mellitus, also der Zuckerkrankheit.
Also ungefähr alles, was ja so ist an Krankheiten.
Ja, alles, was man, ne? Ja. Klingt auch sehr kostenaufwendig, wenn ich das mal so sagen darf. Und klingt auch nach relativ viel Scheiße. Sorry. Ich glaube, man sollte nicht so viel seine eigene Meinung mit reinbringen, aber wir sind ja keine professionellen JournalistInnen. Wir dürfen das. Gerson hatte viele prominente PatientInnen. Zu diesen gehörte auch die befreundete Familie von Albert Schweitzer. Nach dem Tode von Max Gerson gründete seine Tochter Charlotte Gerson in Mexiko ein Gerson-Institut, um das Werk ihres Vaters fortzusetzen. Und jetzt wird es interessant. Die kontroverse Gerson-Therapie wurde ebenfalls von einer Bloggerkollegin namens Jessica Ainscow beworben. Jessica starb im Februar 2015 an Krebs. Und jetzt darfst du mal raten, wer auf der Beerdigung von der Jessica war.
Die Belle.
Richtig. Ja, weiter geht's mit Belle. Mit dem Erfolg Belles wurde auch ihr Portemonnaie immer dicker und das Konto gefüllter. Belle, die 2014 von der bekannten Frauenzeitschrift Elle zur inspirierendsten Frau des Jahres 2014 gekürt wurde, entschied sich, einen Großteil des Geldes zu spenden, wovon sie auch immer auf Instagram sprach. Von den 420.000 australischen Dollar, was umgerechnet 300.000 Euro sind, wurden sage und schreibe 7.000 Euro an wohltätige Organisationen gespendet. Und somit begannen auch Journalisten und Journalistinnen nun hellhörig zu werden. Mit vollem Stolz erklärte Belle ihren Follower und Followerinnen, wohin das ganze Geld, das sie selbstlos abgab, fließen sollte und geflossen sei. Der Aufbau von Schulen in Subsaharan-Afrika, in das Gesundheitswesen, für schwangere Frauen oder in die medizinische Unterstützung von Kindern, die an Krebs erkrankt waren. Mit dem nicht angekommenen Geld wurden auch die Fragen lauter. Auch von den Leuten, die ihr auf den sozialen Netzwerken folgten. LeserInnen stellten Fragen zu ihrer Diagnose, die sie nicht beantworten konnte. Die JournalistInnen wollten ärztliche Bescheinigung oder Unterlagen als Beweis sehen, die sie nicht vorzeigen wollte und wahrscheinlich auch nicht konnte. Im März 2015 wendeten sich Eltern an die Öffentlichkeit. Ihr Kind litt zu dieser Zeit an einem Hirntumor. Gibson freundete sich mit dieser jungen Familie an. Sie erfuhren, dass Belle ohne ihr Wissen eine Spendenaktion für ihr Kind ins Leben rief. Tausende Euros kamen dabei zusammen. Doch nichts kam bei den Eltern und dem erkrankten Kind an. Es wanderte alles in Belles eigene Tasche. Ein geleastes Luxusauto, teure Urlaube und Designerklamotten. Nachdem immer mehr ReporterInnen über den unglaublichen Fall laut wurden, wird schließlich auch Apple tätig und löscht Belles App aus ihrem Angebot. Bis heute hat sich Apple nicht dazu geäußert. Der Publisher ihres Buches erklärt, dass sie sich nicht mit dem Wahrheitsgehalt von Belles Krebserkrankung befasst haben, da dies für ein Kochbuch ja nicht nötig gewesen sei. Nachdem die Kontroverse in den Medien aufgetaucht war, begann The Whole Pantry damit, alle Kommentare auf seiner inzwischen gelöschten Facebook-Seite zu löschen. Gleichzeitig wurden auch Beiträge auf Gibsons Instagram-Konto, die sich auf ihre Krebserkrankungen oder Spenden für wohltätige Zwecke bezogen, selektiv gelöscht. Gibson richtete in der Folge ein weiteres Facebook-Konto unter dem Pseudonym Harry Gibson ein, das privat gemacht wurde und dazu diente, Facebook-FollowerInnen, die ihre Behauptungen in Frage stellten oder mit den Medien sprachen, zu widersprechen. Ende April 2018 gab Gibson der australischen Zeitschrift The Australian Women's Weekly ein Interview, in dem sie zugab, alle ihre Behauptungen über ihre Krebserkrankung erfunden zu haben. Gibson führte ihre Täuschung auf ihre Erziehung zurück. Insbesondere auf die Vernachlässigung durch ihre inzwischen entfremdete Mutter, die sie gezwungen habe, sich seit dem 5. Lebensjahr um sich selbst und ihren Bruder zu kümmern. Das Interview wurde jedoch als Eingeständnis der Täuschung beschrieben, ohne Ausdruck des Bedauerns oder der Entschuldigung. In einem Interview mit derselben Zeitschrift im Mai 2015 widerlegte Gibsons Mutter Natalie Del Bello mehrere Behauptungen, darunter zum Beispiel auch, dass der Nick, ihr Bruder, ne, Autismus gehabt haben soll oder dass sie halt rausgeworfen wurde. Also hat die Mutter halt gesagt, das stimmt halt alles einfach nicht. Ne, was jetzt keiner belegen kann, ob das jetzt wahr oder falsch ist. Aber wenn man mal davon ausgeht, was die Belle sonst so für Scheiße erzählt hat, dann kann man der Mutter da wahrscheinlich schon, also ich konnte der Mutter da irgendwie mehr glauben. Gibsons Interview mit Women's Weekly wurde von Bespoke Approach arrangiert und Gibson wurde von dem Unternehmen während des Interviews kostenlos vertreten, also rechtlich. Im Juni 2015 erhielt Gibson, Gerüchte zufolge, 45.000 australische US-Dollar für ein Interview mit Nine Network 60 Minutes. Das Interview könnt ihr euch auch angucken. Das ist eine einzige Shitshow, die versucht sich da die ganze Zeit rauszureden und dass sie zu der Zeit geglaubt hätte, sie hätte Krebs, weil ihr das ein Arzt gesagt hat, der sie aber dann psychisch manipuliert hätte und sie wirklich davon überzeugt war, dass sie einen Hirntumor hatte und so. Also es ist ganz, ganz crazy, dieses Interview. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Die Verbraucherschutzbehörde in Victoria hat rechtliche Schritte gegen Gibson eingeleitet, weil sie angeblich gegen das australische Verbraucherrecht verstoßen hat. Die Aufsichtsbehörde erklärte, sie habe Gibsons Aktivitäten eingehend untersucht und beim australischen Bundesgericht die Erlaubnis zur Einleitung rechtlicher Schritte beantragt. Gibsons Verleger Penguin Australia hat sich bereit erklärt, $30.000 an den Victorian Consumer Law Fund als Strafe für die Veröffentlichung des Buches The Whole Pantry zu zahlen, das nicht faktengeprüft war. Am 15. März 2017 verkündete die Bundesrichterin Deborah Mortimer die Entscheidung, dass die meisten, aber nicht alle Ansprüche gegen Gibson bewiesen seien. Gibson erschien zur Urteilsverkündung nicht vor Gericht. Richterin Mortimer stellte fest, dass Gibsons Behauptungen irreführend und täuschend waren und dass Frau Gibson keine vernünftige Grundlage für die Annahme hatte, dass sie Krebs hatte, als sie Mitte 2013 begann, diese Behauptungen in der Öffentlichkeit aufzustellen und für das Whole Pantry Book und die Apps zu werben. Aber es gab auch nicht genügend Beweise dafür, dass sie nicht aus Wahnvorstellungen herausgehandelt hat. Also das ist das, was sie in dem Interview erzählt, dass sie geglaubt habe, sie habe Krebs. Im September 2017 wurde Gibson zu einer Geldstrafe von $410.000 verurteilt, weil sie falsche Angaben über ihre Spenden für wohltätige Zwecke gemacht hatte. Bis April 2019 hatte Gibson die Geldstrafe noch nicht bezahlt und die Behörden versuchten sie wegen Missachtung des Gerichts anzuklagen. Eine neue Verhandlung wurde dann für den 14. Mai anberaumt und ihr drohte eine unbestimmte Anzahl von Jahren Gefängnis, falls sie nicht erscheinen würde. Mitte September 2019 hatte Gibson immer noch nicht gezahlt und sie behauptete, sie sei pleite. Und die Verbraucherschutzbehörde Victoria versucht immer noch, die Strafe zu vollstrecken. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter voran ins Jahr 2020. Da führte nämlich das Sheriff's Office von Victoria eine Razzia in Gibsons Haus durch und beschlagnahmte Gegenstände, um Gibsons unbezahlte Bußgelder einzutreiben. Die sind quasi gekommen und haben einmal geraided. Am 21. Mai 2021 wurde dann das Haus von Gibson nochmal durchsucht und dann wurden nochmal Dinge mitgenommen, um ihre Bußgelder quasi einzutreiben. Am Tag nach der ersten Razzia 2020 tauchte ein Video von Shebo Media aus Oktober 2019 auf, in dem Gibson ein Kopftuch trug und teilweise in der sogenannten Oromo-Sprache sprach, wobei sie sich selbst als Sambontu bezeichnet. Mit einem Interviewer über die politische Lage in Äthiopien sprach und Äthiopien als ihre Heimat bezeichnete. Sie gab an, von der äthiopischen Gemeinde in Melbourne adoptiert worden zu sein, nachdem sie 4 Jahre lang als Freiwillige gearbeitet hatte und nannte die Adoption ein Geschenk von Allah. Am selben Tag erklärte jedoch der Vorsitzende dieser australischen Oromo-Community in Victoria, dass Gibson keine registrierte Freiwillige sei und auch kein Mitglied der Gemeinschaft ist und auch nicht mit ihr zusammenarbeitet. Er brachte zum Ausdruck, dass niemand zu wissen scheine, wer sie sei und dass er gerade erst von ihrer Vorgeschichte erfahren habe und äußerte den Wunsch, dass sie aufhören solle zu sagen, sie sei ein Teil der Gemeinschaft. Auch das ist super abstrus. Da steht diese junge Frau halt mit ihrem Kopftuch vor der Kamera und sagt, dass sie Teil dieser Oromo-Gemeinschaft wäre in Äthiopien. Hä? Digga, what? Was geht denn da ab? Also es ist sehr, sehr abstrus. Es
ist ultra weird, ja.
Ja, dass die irgendwie auf jeden Fall psychisch nicht ganz gesund ist, liegt quasi auf der Hand, aber ja. Kylie, die Frau, die am Anfang unserer Geschichte gegen den aggressiv streunenden Krebs kämpfte und Belle Gibson entdeckte, folgte allen Tipps und Tricks, die Belle auf ihrem Blog gab. Sie aß gesund, versuchte Sport zu machen, obwohl ihr Körper schmerzte, und war überzeugt davon, dass die Chemotherapie ihr mehr Schaden als Nutzen würde. Ich fühlte mich, als ob ich in eine große Pharmaverschwörung hineingezogen wurde mit der Chemobehandlung. Ich ließ mir das Buch von Bell ins Krankenhaus bringen und ernährte mich von Kokoswasser, Rohkost und Smoothies. Ich hoffte auch, wie Bell, lachend am Strand zu stehen. Ich schrieb ihr sogar auf Instagram. Ich mache derzeit eine Krebsbehandlung durch und ich bin beeindruckt von dem, was du machst, Bell. Und ihr Vorbild Bell schrieb zurück. Meine Gedanken und Gebete sind mit dir, Kylie. Ihre Worte bedeuteten so viel für mich. Es fühlte sich an, als ob Bell meine Freundin war. Ich ging dann zu meinen Ärzten und erklärte, dass ich aufhören will und berichtete von gesunder Ernährung und alternativer Heilmethoden. Die Ärzte und Ärztinnen hörten mir in Ruhe zu und unterbrachen mich nicht. Sie sagten, dass es meine eigene Entscheidung wäre. Sie könnten mich entweder hier unterstützen mit der Chemotherapie oder auch eine Palliativversorgung zu Hause anbieten. Es war ihr Mann Chris, der ihr wahrscheinlich das Leben rettete. Er sagte ihr, warum versuchst du es nicht? Nur noch einen Versuch. Gib der Chemo bitte noch eine Chance. Und widerwillig stimmte sie zu. Kylie folgte weiterhin Bell und ihren Tipps. Schaden kann das ja nicht, dachte sich Kylie. Der erste Schock kam, als ich las, dass Bell Gibson das Geld nicht an den krebskranken Jungen gespendet hatte. Doch der wirkliche Schlag ins Gesicht war, dass Bell Gibson darüber gelogen hatte, dass sie Krebs hat. Ich wollte ihr schreiben, wie ekelhaft sie ist. Doch da hatte sie alle ihre Facebook-Accounts bereits gelöscht. Kylie ist heute gesund. Darüber ist sie sehr dankbar. Sie erinnert sich, dass nach dem Scam Gruppen eröffnet wurden, in denen Verwandte sich austauschen, die ihre Angehörigen verloren hatten, da sie Bells Ratschlägen gefolgt sind und ihre Therapien abbrachen. Gesund essen ist gut für den Körper, sagt Kylie. Aber der einzige Weg, den Krebs zu heilen, ist durch moderne Medizin. Die Betrügerin Bell hätte mich fast mein Leben gekostet.
Joa, nicht so geil.
Nee, das hat mich auch echt berührt, als man am Ende erfahren hat, dass da wirklich Menschen gestorben sind, die ihre Therapien für sie abgebrochen haben. Ich meine, klar, das ist natürlich eine Entscheidung, die trifft jeder Mensch für sich allein. Also wenn ein Mensch mit einer Krebserkrankung sagt, ich möchte das nicht mehr, ich möchte das abbrechen, dann finde ich das total legitim und auch irgendwie nachvollziehbar. Aber die Leute haben das ja teilweise mit dem Hintergrund gemacht, dass sie ihr da so vertraut haben und auch gedacht haben, dass sie ja Krebs gehabt hat. Und das war halt einfach nicht der Fall.
Ja, das ist ja das Schlimme, dass sie da nicht behauptet hat, sie hat eine Methode, die klappt, ist aber selber nicht betroffen, sondern dass sie halt gesagt hat, ich habe damit meinen Krebs geheilt. Ganz schlimm. Und ja nicht, was hatte sie? Sie hat irgendwie 5 oder 6 Krebserkrankungen, ja. 18 Herz-OPs.
Ja, also alles gefühlt. Alles und nichts.
Aber da muss einem doch auffallen, dass das nicht stimmen kann.
Ja, das ist ja, das Kartenhaus ist nach und nach zusammengebrochen. Ne? Das ist ja, hat ja irgendwann auch keinen Sinn mehr alles ergeben, was sie da so erzählt hat. Und ich glaube, sie hat da Leute auch ganz krass in so eine Verschwörungsrichtung mit reingenommen. Ne? Also wenn ich so Impfverbote, unpasteurisierte Milch, das ist halt auch einfach alles super gefährlich. Also es ist ja schon ein Grund, warum man die Milch erhitzt. Das hat ja einen Grund. Ne?
Sie erinnert mich total an Heilpraktiker in Deutschland. Das ist ja eine Bezeichnung, die man sich mit einem relativ einfachen schriftlichen Test zulegen kann.
Ich unterbreche dich kurz, weil Heilpraktiker und HeilpraktikerInnen sind ja nicht zu verwechseln mit, also zum Beispiel Psychotherapeuten und Therapeutinnen fallen auch unter dem Heilpraktiker-Begriff.
Aber die haben nicht diesen Schein gemacht.
Ja, du meinst HomöopathInnen auch dann wahrscheinlich?
Ja, alles, was so unter HeilpraktikerInnen
ich definiert. Weiß, was du meinst, ja. Nur, dass sich jetzt nicht hier irgendwer angesprochen fühlt von den Menschen, die vernünftige Dinge tun.
Nee, ich meine so, die dann Lichttherapie machen und sowas. Also
das ist auch übel, Lichttherapie. Puh. Lichtnahrung.
Ich kann den Wunsch verstehen, wieso Leute...
Meinst du Lichttherapie, dass man, weil das ist ja wirklich auch wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man Sonnenstrahlung ausgesetzt ist...
Oh, ich meine so, die dann so mit der Astralform arbeiten.
Du meinst so
sowas.
Lichtnahrung gibt ja, es ja auch, ne? Richtung. Das gibt es auch eine ganz krasse Doku auf YouTube über diese Lichtnahrungsszene, junge Alter.
Jedenfalls kann man halt diesen Heilpraktikerschein relativ einfach machen und das ist halt, finde ich, total gefährlich und das dann dürfen die Leute einen Titel tragen, der ihnen, finde ich, eigentlich nicht zusteht. Also wenn man irgendwie eine Ausbildung gemacht hat und hat eine therapeutische Ausbildung und will sich das dann damit einfacher machen, sich selbstständig zu machen, da gibt es ja ganz viele private Psychotherapeuten etc. pp. Aber es gibt eben auch super viele, die halt dann homöopathische Praxen aufmachen oder sowas in die Richtung und halt auch behaupten, sie könnten Krebs behandeln etc. Das gibt es
halt super.
Gibt es zig Artikel in Zeitungen drüber, über diese Strömung, und da geht es halt auch sehr schnell in die Esoterik-Schiene und das ist halt super gefährlich. Und da sind wir in Deutschland, dürfen da gar nicht den Finger oft auf so andere Länder zeigen, sondern sind wir ganz schön dick dabei mit.
Ja, ich finde, dass es momentan eh so ein großes Ding ist, wie viele Coaches es gibt, wie viele Holistic Healing Leute, die dann irgendwie Trauma-Bearbeitung anbieten. Ich habe einen Bekannten, der selber, als der gerade in der Ausbildung als Psychotherapeut arbeitet, der sagt, dass es halt wirklich auch super gefährlich sein kann, wenn man da irgendwie an Idiotenleute gerät, also die sie halt wirklich nicht auskennen, ne? Und dann irgendwie klar, so Pseudo-Healing anbieten.
Oder die dann halt sagen, ich halte eine Depression, und die das halt aber nicht können, und dann bringen sich die Leute später um.
Ja, also das ist auch, ich habe auch nochmal nachgedacht so über diese ganze Influencer-Influencerin-Kultur, wo mit Produkten geworben wird. Die Transformation deines Lebens, das Proteinpulver, hier das Proteinpulver. Ich sehe das manchmal ein bisschen kritisch. Ich sehe das manchmal ein bisschen kritisch, diese ganzen Tees. Und ich glaube, es ist nicht mehr so krass, aber es war mal eine Zeit lang so, vor allem in diesem Jahr 2013, extrem krass, dass es so für Detox-Tees geworben wurde mach dir einfach hier drei Löffel von dem Proteinpulver in deinen Quark und dann wirst du glücklich und schlank und so.
Jo, das ist halt so was Sektenmäßiges auch, also einfache Antworten auf komplizierte Fragen, die gibt's halt nicht oder zumindest meistens nicht, und deswegen.
Mir ist da auch noch dieses Thema Body Positivity zu eingefallen, so, dass es auch, in eine sehr ungute Richtung gehen kann, wenn Menschen das Gefühl haben, oh, ich darf nicht mit meinem Körper nicht mal im Reinen sein. Das ist ja auch total nicht der Druck für die Leute.
Du meinst nicht unzufrieden sein.
Genau.
Ja.
Was ja auch einen totalen Druck aufbauen kann.
Ja, klar.
Und dieses Instagram-Profil von ihr, das existiert leider nicht mehr, aber das war halt, ne, wirklich so ein perfekt hergerichtetes Profil, sah super professionell aus. Und ich bin froh, dass man ihr da irgendwie relativ schnell auf die Schliche gekommen ist. Und ich finde die Strafe noch sehr milde, die sie da bekommen hat. Das ist schon krass.
Ja, bei ihr scheint ja irgendwie auch psychisch was nicht so ganz.
Ja, ich habe leider kein psychologisches Gutachten oder so gefunden, aber wird schon ein Sinn dahinter stehen, warum sie sich da so selbst erhöhen musste und weiß ich nicht, diese Community da so genutzt hat, aber halt, ja, auf dem Rücken der falschen Leute. Also, muss ich schon sagen. Wurdest du schon mal geinfluenced von sozialen Netzwerken und hast was gekauft?
Guck dich doch mal um hier.
Naja, ich meine jetzt so Wellness-Beauty-mäßig irgendwie sowas im psychosozialen Bereich oder so. Okay, ich muss gerade mal überlegen. Fällt dir was ein, was ich mir mal gekauft habe? Nee, ich glaube, ich habe mal eine Zeit lang dieses Hula Hoop gemacht. Das war ja auch eine Zeit lang
Rollerskating.
Das war ja auch teilweise so. Aber jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie mal so Abnehmtees oder so bestellt habe. Und ich möchte auch gar keinen mit, runtermachen, wenn das jemand mal getan hat, weil das natürlich auch, ja, sich gut verkauft und die Leute auch wissen, wie man die Leute zum Kaufen bekommt. Die spielen ja auch total mit den Unsicherheiten der Leute, also.
Ja, ich bin ja musikalisch viel unterwegs und seit ein paar Jahren auch, was so Studio und Recording angeht, und da wird auch ganz viel mit den Träumen der Menschen gespielt. Und das macht die Musikindustrie ja generell.
So Big Star werden oder was mäßig? Oder?
Ja, also keine Ahnung, kriegt den Sound von den Beatles oder so,
und da werden
Sachen verkauft mit.
Ja, ja.
Das ist Nachbau des Gerätes, was Hans Dieter 1975 auf seinem Nummer 1
Hit.
One-Hit-Wonder benutzt hat, so okay. ungefähr. Da wird super viel Geld mitgemacht, die Leute bezahlen dafür. Das ist teilweise gerechtfertigt, teilweise halt natürlich überhaupt gar nicht und es geht in eine ähnliche Richtung, weil da halt auch so mit den Träumen und mit den Ängsten der Leute gespielt wird.
Ja, so funktioniert halt Werbung, ne?
Marketing, genau.
Ja. Dein Argument ist ja immer, wie du auf mich psychisch einwirkst. Komm, wir kaufen das und das Technikgedöns, das wird gut für den Podcast sein. Und zack, hast du mich schon.
Ich habe wenig, was ich nicht benutze. Ich bin da wirklich noch
harmlos. Das stimmt. Ja, das war heute mal eine etwas, unblutigere Folge oder vielleicht auch für manche unspektakulär, aber ich fand es irgendwie mal ganz interessant, so einen Fall nochmal mit reinzunehmen. In der nächsten Folge werden wir uns mit dem Thema, will ich das schon verraten? Ich glaube, ich will es noch nicht verraten. Boah, war das jetzt gemein, ne?
Ein Teaser.
Okay, weil sage ich nicht. Geil, nee, Leute, mache ich nicht. Aber vielleicht machen wir hier zum Spotify, ey Leute, ihr müsst mir echt, ich habe jetzt meine zweite Ausbildung begonnen und mein Gehirn ist nach so einem Tag, ich verdrehe dann Wörter und ich denke immer, wie können Leute so krass ihre Gedanken sortieren und immer so vernünftige, schlaue Sätze raushauen? Ich kann das nicht. Und ich werde es jetzt auch nicht Raffi schneiden lassen. Was wollte ich jetzt sagen?
Ich weiß es nicht mehr.
Okay. Ich wollte sagen, dass wir jetzt unsere Kategorien machen. Ich will manche Sachen auch immer besonders schlau oder cool ankündigen. Ich sage jetzt ganz normal, wir machen jetzt unsere Kategorien. Doppelpunkt. Stille, weil Raphael überlegen muss. Ich fange an. Mit einem
Money.
Es hat sich zugetragen im letzten Jahr. Mein Bruder kam zu Besuch und ich war in Cremant-Trinklaune. Ich sag
haben wir das
mal,
nicht schon erzählt?
Ich glaube nicht. Das haben wir noch nicht erzählt. Glaube okay. ich. Wenn nicht, nimmt es mir nicht übel. Ja, ich sag mal so, der Abend war feucht fröhlich und dann haben wir so ein, zwei Gläschen getrunken und dann sind wir weiter zum Sushi-Essen gegangen. Und ich dachte, ich trinke mal jetzt so einen Reiswein. Sake. Weil da stand dahinter Reiswein. Und dann kam diese Karaffe. Und so
war wirklich eine Karaffe.
Eine Karaffe, aber so eine kleine Karaffe, Weißwein bestellt man sich ja oft auch zum Essen mal alleine, wenn man irgendwie ein längeres Essen hat, oder?
Ja, ja, quasi.
Ne? So 0,4? Nee,
0,25,
0,4 wäre heavy. So, und 0,2 Wein, ne? So.
Sind quasi 2-3 Gläser Wein.
Und dann dachte ich, die hätten das falsch verstanden, so, dass ihr vielleicht auch was davon wolltet und haben mir halt 3 Becher mit serviert.
Becherchen.
Und ich dachte schon, nee, okay, nimmst dir einfach halt eins davon und stellst die anderen auf Seite. Und als ich diesen Sake, Reiswein, ich dachte, es wäre Wein, anfing zu trinken, dachte ich, boah, das ist aber ein starker Wein, ne? Dann dachte ich so, ja, vielleicht schmeckt der einfach ein bisschen anders, weil das nicht der Wein ist, den du gewohnt bist. Fazit, ich habe, also alle für die das nicht wissen, Sake ist kein Wein, das ist Schnaps, das ist Reisschnaps, ne?
Ja.
Das heißt, ich habe eine ganze Karaffe Schnaps getrunken.
Nicht ganz, also da war noch ein Drittel drin. Ich habe nämlich schon am Ende dachte ich, ach komm, ich wusste das und ich...
Ihr wusstet das alle, es hat mich auch keiner abgehalten.
Ich habe halt mich gefragt, wieso bestellt die jetzt vorm Essen Schnaps, aber... dachte schon, die wird schon wissen, was sie macht da.
Mein Bruder hat auch nichts gesagt. Nö. Naja, auf jeden Fall habe ich dann super viel Sushi gegessen und mir war auch am Ende übel und ich dachte, ja, das liegt daran, dass du gerade super viele Baked Rolls gegessen hast.
Nope.
Dann dachte ich so, aber du hast ja jetzt eine gute Grundlage, wir sind dann noch in eine Bar gegangen, dann wollte ich das erste Mal die coolen Kinder trinken, in letzter Zeit Espresso Martini und ich wollte es mal ausprobieren. Und als dieses Süße dann noch dazu kam, war nicht so gut, wir sind dann auch noch nach Hause gegangen. Und ich glaube, mir ging es schon nicht so gut und dann bin ich auch ins Bett gegangen. Und,
also kurz.
Also ich bin dann aber eher ins Bad gegangen und Leute, passt ein bisschen drauf auf, was ihr so trinkt. Ich war an dem Tag und ich möchte das sagen, wenn hier jüngere Leute sind, aber auch ältere, egal, es kann ja jeden betreffen, passt da ein bisschen auf und das hat mir wirklich, habe ich danach gedacht, das war echt nicht so schlau, was ich da gemacht habe. Ich habe an dem Abend, und das möchte ich reflektieren, und das möchte ich auch so sagen, nicht meine Grenzen gekannt. Und das ist nicht gut. Raffi gibt mir gerade die Hand. Und es, mir geschieht es ganz dolle recht, dass ich am nächsten Morgen um 8 Uhr zu meiner Mama beim Frühstück eingeladen war und es extrem nach vielen Essensgerüchen dort gerochen hat. Ja, so, das dazu. Raffi, Guilty Pleasure, overrated, underrated oder ein Oh Money?
Nee, auch Guilty Pleasure, Alkohol oder nee, Oh Money, Alkohol. Ich hatte sowas Ähnliches. Mal, da waren wir mit dem Rugby weg übers Wochenende und ich konnte aber freitags nicht, weil ich noch Labor hatte. Bis abends und dann die anderen waren dann schon weg und ich bin am nächsten Morgen mit jemandem nachgefahren und wir waren halt in Frankreich und da gab es halt überall Rosé und so und ich war halt übermütig, ich war 21 oder so und hab halt, ich glaube, 3 oder 4 Rosés geäxt nachmittags.
Geäxt.
Also am frühen Abend.
Auch kein verantwortungsvoller Umgang. Ich möchte das immer betonen.
Überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht verantwortungsvoll. Davor auch schon getrunken und dann war ich um 7:30 im Bett. Und dann war meine Frankreichfahrt nach 8 Stunden vorbei. Und am nächsten Tag bin ich nur nach Hause gefahren.
Ja, ihr seid nur für einen Tag gefahren.
Aber ein Wochenende, ja. Aber ich war ja samstags erst da.
Was hast du von Frankreich gesehen?
Naja, das war dann in der Nähe von Dijon. Da waren wir auch schon. Nuit Saint-Georges.
Bitte?
Nuit Saint-Georges.
Wie?
Da waren wir auch schon. Da haben wir diese Weinverkostung gemacht. Und dann haben wir einen anderen Rugby-Club besucht, ja, nichts gesehen, da auch von der Party abends nichts mitbekommen. Die anderen haben alle von der Party erzählt am nächsten Tag und ich habe das Abendessen nicht mehr erlebt.
In dir behalten.
Das war wirklich.
Okay, ich möchte jetzt mal eins sagen. Ich möchte, dass in diesem Jahr hier keine Alkoholgeschichten mehr erzählt werden, weil ich finde das nicht gut. Aber ich glaube, es wird auch klar, dass das nicht gut ist.
Ja, es war so blöd.
Okay.
Aber es ist auch, man muss seine Grenzen manchmal.
Sagten sie und haben letzte Woche im Live einen Cocktailkurs gegeben. Die waren echt richtig gut, die du gemacht hast. Also ich
aber
übrigens,
das ist ja auch Cocktails. Klar, man kann sich damit besaufen, aber hat ja auch was mit Genuss zu tun, guter Cocktail.
Aber man muss auch sagen, dass Alkohol ziemlich schnell zu einem Suchtmittel werden kann. Und dass es viele Leute gibt, vielleicht setzen wir das auch in die Inhaltswarnung, dass wir viel über Alkohol reden. Keine Ahnung, ich finde das wichtig.
Ja.
Oder mache ich mir jetzt zu viel Stress?
Nö, ist ja gut, das mal zu sagen.
Ja. Ja, was hast du heute noch vor, Raffaelito?
Raffaelito guckt vielleicht noch seine Serie zu Ende.
Was ist deine Serie?
Alice in Borderland.
Oh, ich habe Angst davor. Das ist wie Squid Game, ne?
So ähnlich.
Ich kann sowas nicht, ich habe da Angst.
Alice in Borderland ist schon brutal auch, ja.
Das ist auch ein bisschen mehr Psychospiel, so, ne?
Ich find's, nö, es ist also ein bisschen mehr Gelaber.
Okay.
Das haben so japanische Serien oft an sich, finde ich, dass die oft so ein bisschen viel auch pathetisches Gelaber haben und über die Sache reden und so, nervt mich manchmal ein bisschen.
Vielleicht können wir noch das Overrated von gestern reinnehmen. Top 6 gestern auf Netflix war der Film Dog Gone. Leute.
Junge.
Ich habe gedacht, süßer Hund, kann man nichts mit falsch machen, aber der Film war, also wenn ich das schon über einen Film mit einem Hund sage, wenn ich das sage, dann war der Film wirklich so langweilig.
Wir haben nach 40 Minuten ausgemacht, weil, also die erste halbe, normalerweise ist ja so Intro zum Film, wenn ihr den Film oben gesehen habt, wir haben ihn letztens nochmal gesehen.
Ach, das war so schön.
Das hat ja so dieses ganz berühmte Intro, das dauert irgendwie 5 oder 10 Minuten.
Aber das ist alles gesagt.
Da ist alles erzählt über diese Vorgeschichte von dem älteren Herrn und der Film hat halt eine fucking halbe Stunde gebraucht.
Es ging darum, dass die Familie sich mit dem Hund angefreundet hat. 40 Minuten lang. Ja. Spoiler, der Hund kommt am Ende wieder.
Eigentlich geht es ja darum, dass der Hund wegläuft und sie ihn dann suchen. Und das hat aber erst nach einer halben Stunde von 1,5 Stunden angefangen. Also.
Ja. Und auch ne, nicht davon leiten lassen hier die True Crime Fans, dass das auf dem Appalachian Trail stattfindet. Es ist auch nicht gruselig oder so. Okay, ich glaube, ich gucke mir jetzt ein paar TikToks zum Appalachian Trail. Wer ist
Appalachian Trail?
Appalachian? Alapakian. Alpakalakian.
Appalachian Trail, glaube ich.
Ich glaube, es heißt Appalachian, oder?
Der gestern hat Appalachian gesagt.
Alpalakian. Alkapaka.
So, Kathi hat nur noch Gehirnfürze.
Kapuzenpullover.
Ich glaube, so langsam.
Bukatzenkalova.
Ich glaube, so langsam sagen wir nur noch
Schiebe. Schiebe.